Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bleu Blanc Rugby, dem deutschsprachigen Podcast über französischen Vereinsrugby. Die Folge diese Woche ein bisschen später, ihr habt es auf meinem Instagram-Kanal gesehen. Unser Haushalt hat sich ein wenig vergrößert mit zwei kleinen Kätzchen aus dem Tierheim. Und ich sag mal so, es ist ein wenig schwierig geworden, ruhig mal eine Zeitung zu lesen. es ist sehr hektisch geworden. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden. Ich bin schon sehr glücklich. Ich denke mir in manchen Momenten, ob es nicht auch eine 15-jährige Katze mit Arthrose getan hätte. Aber gut, es ist schön. Es ist schön. Es sind zwei kleine Süßen. Aber the show must go on. Six Nations Syndrom. Die Franzosen sehr, sehr erfolgreich. Mal wieder. Hohe Siege gegen die Herren von Wales und gegen die U20 auf einen Sonntagabend, ich glaube sogar nach 21 Uhr. Die Kickoff-Zeit habe ich nicht verstanden, aber in einem durchaus gut gefüllten Charmaton in Oyonnax, muss man ja auch sagen, nicht selbstverständlich für die U20. Jetzt am Wochenende geht's dann los für die Frauen. Unter anderem, was heißt unter anderem, die beiden Heimspiele in Vannes und in Grenoble. In Vannes haben sie bis jetzt meines Wissens nach nur gegen Südafrika gespielt letztes Jahr im November. Oder ist ja davor im November? Ich bin mir gar nicht... Nee, war vor der WM, also vorletztes Jahr im November. Und gegen, unter anderem gegen die Neuseeländerin, Stade des Alpes in Grenoble, ein sehr erfolgreicher Standort für Frauensport generell, nicht nur für Frauenrugby, aber auch die Fußballfrauen von Frankreich haben dort das Stadion schon vollgekriegt. Für die Rugbyfrauen war das Stadion schon mehrfach ausverkauft. Mal schauen, wie es da weitergeht. Kann man natürlich nur hoffen, dass auch diese beiden Spiele ausverkauft sind. Vannes haben ja dieses Wochenende auch gegen Oyonnax einen Zuschauerrekord aufgestellt. Noch nie waren mehr Zuschauer bei einem Rugbyspiel in der Bretagne. 11.056, irgendwas in der Richtung. Hinter der, weiß gar nicht, wie man es nennt, der linken Hinterstangentribüne aus Haupttribünensicht. Auch auf dem Bildmaterial eine große Deutschlandfahne im Publikum zu sehen, also direkt an der Wand hängt. Solltet ihr Zuhörer dieses Podcasts sein, lasst mir gerne eine Nachricht da. Aber schön, dass Erik Marx auch vor Ort den Support bekommt, den er verdient. Haben wir einen wichtigen Sieg eingefahren, haken wir vorher vielleicht kurz das Donnerstagsspiel ab. Das erste und wahrscheinlich auch das einzige Spiel, das Massy auf einen Donnerstag spielen werden. Das Highlight-Spiel gegen Agen, relativ unaufgeregte Partie, 16-22. Agen haben das Spiel dominiert, ohne zu irgendeinem Zeitpunkt zu brillieren. Naja, keine große Werbung für den Rugby-Sport, aber das Wichtigste ist erreicht für Agen, auf die wir sicherlich auch nochmal außerhalb des Sportlichen zu sprechen werden kommen müssen. War das ein korrekter Satz? Ich habe keine Ahnung. Aber das wird nochmal ein Thema sein, hebe ich mir aber für ganz am Ende auf, weil dann können die, die es nicht schon wieder hören möchten, schon direkt abschalten. Wir haben ja heute nur die Pro Deux. Ja, wann hat gegen Oyonnax gewonnen, gegen den unumstrittenen Tabellenführer, 17-7. Erik Marx hat ja gestartet, knapp 50 Minuten gespielt. Oyonnax mit seinen 7 Punkten direkt innerhalb der ersten 5 Minuten, das waren die 6. Minute oder irgendwas in der Richtung, aber losgelegt wie die Feuerwehr. Jetzt muss man natürlich sagen, klar, Oyonnax ist nicht in Bestbesetzung angetreten. Es haben einige Topspieler gefehlt, unter anderem natürlich Thomas Laclair, der ja noch im Trainingslager der Nationalmannschaft war. Als Zweitligaspieler, nebenbei bemerkt, immer noch. Hat bis jetzt, ich weiß gar nicht, ob er schon gespielt hat, aber er wird regelmäßig nominiert für den Kader. Schon seit über einem Jahr. War das letzten Sommer gegen Japan, wo er das erste Mal nominiert wurde? Ich bin mir gar nicht sicher, aber seitdem, auch im Herbst, war er in jedem Fall im Kader und jetzt bei den Six Nations mehrfach. Schon für einen Zweitliga-Prop keine schlechte Leistung, muss man sagen. Aber ja, es erklärt natürlich bis zu einem gewissen Grad was. Jetzt kann man natürlich auch sagen, dass du als Oyonnax oder als Oyonnaxien sagst, gut, wir haben 19 Punkte Vorsprung. Den ersten Tabellenplatz wird uns keiner mehr nehmen. Fahren wir doch vor den Playoffs einen Gang zurück. Aber das, ich weiß nicht, ob das so intelligent ist. Aus dem Rhythmus kommen ist nie eine gute Sache. Aber muss man schauen. Es ist ansonsten schwer zu erklären. Natürlich hat Wann gut gespielt. Versteht mich nie falsch. Ne, möchte ich jetzt gar nicht kleinreden. Und sie halten sich damit den Abstand zu den Playoff-Plätzen gering. Und ich bin mir sicher, dass da vielleicht doch sogar noch ein bisschen mehr geht. Aber ja, als Oyonnax musst du das Spiel eigentlich schon gewinnen. Das ist wenig. Apropos Spiele, die du gewinnen musst. Ja, Rouen-Provence. 29-29. Julius Nordstadt durfte wieder von Anfang an ran. Hat ungefähr eine Stunde gespielt. Wilde Partie. Grenoble-Provence Rugby haben sich aus irgendwelchen Gründen entschieden, dass man nicht verteidigen musste in dieser Partie. Das war wenig. Beide Seiten haben sich da wenig geschenkt. Turning Point des Spiels, die zweimal in Unterzahl für Rouen in der ersten Halbzeit, Peter Leiden und wie heißt er mit Vornamen? Cody Thomas, Portugiese in jedem Fall, den er in der gleichen Aktion eine gelbe Karte gesehen haben. Und das scheint die Normannen irgendwo so ein bisschen beliebt zu haben. Von da an haben sie dann sehr aufgedreht und ja, dann ging es Schlag um Schlag. Provence Rugby, glaube ich, auch einfach wirklich die Unentschieden-Könige. 4 Unentschieden diese Saison. Das ist, ich weiß nicht, sieht man auch nicht häufig. Muss man jetzt auch mal klar sagen, im Rugby sieht man nicht so viele Unentschieden. Ist keine Beschwerde, es ist jetzt erstmal weder positiv noch negativ. Ich sag mal, für Rouen ist es vollkommen in Ordnung, sie haben weiter 10 Punkte Vorsprung auf den Abstiegsplatz. Für Provence Rugby ist es natürlich zu wenig, aber ich weiß auch nicht, ob sie diese Partie wirklich als Auswärtssieg hätten einkalkulieren können. Naja, unentschieden, Könige. Naja, Soyons-Angoulême haben einen großen Schlag im Abstiegskampf gemacht. 21-16 gegen den FCG. Grenoble nach 9 Spielen ohne Niederlage in Folge, darunter 7 Siege und 6 in Folge. Jetzt dieses abrupte Ende der Serie bei Soyons-Angoulême, die ja gegen Montauban und Massy die letzten Heimspiele schon gewonnen haben und jetzt diese Serie, so eine kleine Heimserie am Laufen haben, verschaffen sich damit durchaus ein kleines bisschen Luft auf Montauban, die auf den Abstiegsplatz runtergerutscht sind. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie sicher sind, aber es ist schon mal ein guter Anfang. Da ich verhaspel mich hier ein wenig. Es ist natürlich schon so, dass ich sage, Soyons-Angoulême, die haben einen soliden Saisonstart hingelegt und sind dann halt in dieses Loch gefallen. Aber ich hätte sie auch nicht unbedingt als Abstiegskandidaten. Ja, doch schon auf der anderen Seite, ja, schwierig. Es ist natürlich schon so, dass sie massiv auch davon profitieren, dass die Konkurrenz, oder dass da 2-3 Teams unten mit drin sind, bei denen du sagst, wie ist das denn passiert? Naja, 2 andere. Aber es ist natürlich bitter, weil Soyons-Angoulême leisten eigentlich, machen solide Arbeit, finde ich. Ein Spieler, den man immer mal wieder erwähnen, den man vielleicht in Zukunft auch mal erwähnen kann, Michael Himmer spielt in der U23 von Soyons-Angoulême, deutscher Nationalspieler natürlich, kann man im Hinterkopf behalten. Ne? Ja, es ist natürlich schon schwierig, wenn man schon denkt, okay, sie sind vielleicht sind ein ambitionierter Aufsteiger. Gut, welcher Aufsteiger ist das nicht? Ne? Aber ich sag mal, es ist jetzt nicht so wie ein Verein wie Massy, wo du sagst, okay, also die haben keine Chance. Soyons-Angoulême sind sicherlich Emporkömmlinge bis zu einem gewissen Grad. Und das meine ich jetzt gar nicht im negativen Sinne, wobei das Wort natürlich diese Konnotation hat, aber sie sind jetzt kein Verein, wo du sagst, okay, die sieht man auf den ersten Blick auf den Abstiegsplatz. Unteres Tabellenmittelfeld, ja, aber nicht direkt auf dem Abstiegsplatz. Und natürlich profitieren sie davon, dass die Konkurrenz patzt, natürlich. Aber es wäre auch keine gigantische Überraschung, wenn sie die Klasse halten. Ich glaube, ich habe sie vor Anfang der Saison auf dem Abstiegsplatz gesehen, einfach weil ich jetzt nicht unbedingt gesehen habe, wer in der Liga sonst wirklich unten rausfällt. muss sagen, dass ich Carcassonne in der Form nicht antizipiert hatte, genauso wenig wie Montauban. Montauban hatte, glaube ich, niemand als Team auf dem Schirm, das da unten drin stehen würde. Ich hatte Aurillac noch weiter unten stehen, nicht als, weißt du, da sind wir schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, natürlich habe ich Aurillac irgendwo weiter unten gesehen, als sie jetzt sind, sind auf Platz 10, das ist vollkommen in Ordnung. Aber mit dieser jungen Mannschaft, die sie haben, den Einsparmaßnahmen, die sie hatten, habe ich immer noch, trotz allem habe ich immer noch gesagt, okay, das ist aber eine Mannschaft, die kann Abstiegskampf, die werden nicht, auch wenn sie unten drin stehen, werden sie nicht absteigen. Konnte ich mir halt irgendwo, oder kann ich mir auch immer noch nicht vorstellen, gut, jetzt sind sieht's auch absolut nicht danach aus, aber das ist, was ich meine, es ist wirklich schwierig, wo du sagst, Swayung Golem ist natürlich keine schlechte Mannschaft, aber eine gute Mannschaft zu sein, reicht halt nicht mehr aus, um die Klasse zu halten. Und das ist irgendwo diese Krux, an der wir jetzt, oder die Krux an der Sache, die wir jetzt haben. Schwierig. Colomiers hat 38-17 mit Offensivbonus gegen besagte Aurillac gewonnen, die natürlich weiterhin eher ein Heim- als ein Auswärtsteam sind. Einzig wirklich großes Takeaway vielleicht, dass Mathis Galtier, der Sohn vom Nationaltrainer, seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. 3 Jahre wird er jetzt in jedem Fall als Profi in Colomiers bleiben. Es sei denn, irgendwas Dramatisches passiert. Vertrag hat er gestern unterschrieben. Da hatte sein Papa auch Geburtstag. War natürlich ein angenehmes Geschenk, nehme ich an. Carcassonne ohne Chris Hilsenbeck haben aber trotzdem 37-9 gegen Mont-de-Marsan gewonnen. Unter anderem nehme ich an, weil Verbinder Willi Duplessis gegen Deutschland gespielt hat für die Niederlande. War sein, glaube ich, sein niederländisches Debüt. Andere Spieler wie Peter Leiden von Rouen ja noch nicht zum Einsatz gekommen, auch wenn sie im Kader standen letztes Jahr. Aber ja, Willi Duplessis hat sein Debüt gegeben, ein nach wie vor unterschätzter Spieler, bin ich schon überzeugt. Ja, Mont-de-Marsan hat schon rotiert für dieses Spiel, das muss man in aller Ferne sagen. Trotzdem, der Sieg von Carcassonne in dieser Höhe nicht erwartbar. Aber vor allem muss man halt auch sagen, also ich war wirklich, das ist so ein bisschen das, wo ich am Anfang gedacht habe, okay, Anfang der Saison, das ist so ein bisschen das, was Carcassonne ausmacht, dieser Kampfgeist. Und dann war das Publikum jetzt auch da, irgendwo 4000 Leute waren im Stadion. Es waren zwischendurch, ist es schon auf, ja, weniger als am Anfang der Saison, aber deutlich besser als in den letzten Wochen. Und dann kann es halt auch funktionieren. Montauban hat 24-33 gegen Béziers verloren. Das war eine kleine Überraschung, muss ich sagen. Nicht, weil Béziers so schlecht sind. Sie sind nicht mega gut, aber sie sind auch nicht so schlecht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass Montauban eigentlich eine so gewinnbare Partie zu Hause verlieren. Und sie hatten eigentlich alle Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Es erschließt sich mir nicht ganz, was passiert ist. Aber ich glaube, das kann man auch über die ganze Saison von Montauban sagen. Also von daher, weiß ich auch nicht. Bin gespannt. Muss man am Ende der Saison mal Revue passieren lassen, was da irgendwo passiert ist. Aber wir sind jetzt natürlich auf den Abstiegsplatz runtergerutscht. 4 Punkte hinter Carcassonne, das ist ein Sieg. Es ist nichts verloren, aber es ist natürlich auch kein kleiner Abstand. Es muss man echt abwarten, was passiert, aber es wäre schon überraschend. Ich sag mal, jetzt ist es natürlich auch so, dass Montauban durchaus Erfahrung mit Abstiegen hat. Wann sind sie in die dritte Liga abgestiegen? Das letzte Mal war das 2010, 2011, irgendwas in dem Dreh. Später, oder? 2013, 14? Irgendwas in dem Dreh. Sie sind aufgestiegen zur Saison 2013 oder 2014. Habe ich die Zahl nicht mehr im Kopf. Das lässt sich eigentlich relativ einfach nachgucken. Aber ja, sie haben durchaus Erfahrung mit der dritten Liga. Gut, sie sind damals meines Wissens nach, so wie ich es mit dem Kopf habe, 2014 sind sie wieder aufgestiegen, genau, aus der dritten Liga. Gut, sie sind meines Wissens damals abgestiegen aus finanziellen Gründen. Aber trotzdem direkt den Wiederaufstieg geschafft. Und ich würde davon ausgehen, dass das jetzt wieder der Fall ist. Ich bin auch davon ausgegangen, dass die Saison... Jetzt ist es natürlich so, dass sie viel Geld reingesteckt haben in den Verein. Und sie haben die letzten Jahre sehr hart auf den Aufstieg gepusht, sind aber immer... Seit sie wieder aufgestiegen sind, haben sie sehr hart auf den Aufstieg in die Top 14 gepusht. Und dann ist der neue Investor eingestiegen und das ganze Thema drumherum. Aber sie haben schon sehr hart gepusht und vielleicht haben sie jetzt einfach wirklich so dieses, nach diesen ganzen Fehlschlägen jetzt einfach wirklich so diesen Bruchpunkt erreicht. Alles hat man viel ja bei diesem Verein. Montauban ist ein Verein, der sich in den letzten 10 Jahren nicht wirklich weiterentwickelt hat.
Mont-de-Marsan haben sich modernisiert. Natürlich sind sie immer noch ein historischer Verein und immer noch ein Kleinstadtverein, aber sie haben sich weiterentwickelt, sie haben sich modernisiert, sie haben versucht, sich zu modernisieren. Montauban ist noch wirklich dieses, wenn man sich das Stadion anguckt, ist es wirklich dieses noch sehr, sehr oldschool. Und das kann man positiv sehen, das kann man negativ sehen, aber vor allem funktioniert es halt auch nicht mehr. Und das ist halt so die Krux an der Sache. Und dieser Bruch zwischen Selbstwahrnehmung und Realität holt diesen Verein jetzt, glaube ich, einfach ein. Und diese Jahre an Druck und Fehlschlägen holen den Verein jetzt einfach ein. Und wenn du versuchst, jedes Jahr was zu erzwingen, dann wird früher oder später es richtig in die Hose gehen. Und ich glaube, das erleben wir gerade. Es ist jetzt einfach wirklich schwierig, weil, wie gesagt, mein letzter Kontakt in die Mannschaft ist ja letztes Jahr verstorben. Und daher kann ich da jetzt nur bedingte Einblicke geben. Aber, muss man schauen. Apropos Dinge, die man schauen muss. Biarritz hat 23-28 zu Hause gegen Nevers verloren. Jetzt muss man natürlich aber schon wieder, Woche für Woche sagen, dass in Biarritz einfach das Sportliche nebenbei ist. Und dass es sicherlich auch der Grund war, weshalb Nevers dieses Spiel gewonnen hat, weil so gut haben sie nicht gespielt. Auch die erste Halbzeit war eine Katastrophe. Ja, jetzt kannst du sagen, okay, in der zweiten Halbzeit war es besser und sie haben ihr Kicking-Game unter Kontrolle gekriegt und bla bla bla. Ja, natürlich, haben sie. Aber, weißt du, ich kann mir halt nicht vorstellen, wie unglaublich schwierig es sein muss, einen aktuellen Spieler von Biarritz zu sein. Einmal schon mal, wie auch zwischen Frankreich und Wales, gab es vor dem Spiel die Schweigeminute für Federico Aramburu, der ja letztes Jahr nach dem Six Nations Spiel in Paris von einem französischen Faschisten ermordet wurde. Für die Geschichte noch nicht gehört haben, ehemaliger argentinischer Nationalspieler, der unter anderem eben auch lange in Biarritz gespielt hat und vor Ort auch immer noch wohnt und gewohnt hat und dort ein Unternehmen hatte, unter anderem Restaurant, war in Paris in einer Bar nach einem Six Nations Spiel mit einem ehemaligen französischen Nationalspieler und haben dort ein wenig getrunken, gefeiert. Streit ging los in der Bar, an dem oder währenddessen er von einem anderen Gast wiederholt rassistisch beleidigt wurde und als er die Bar dann verlassen hat, fuhr besagter Mensch daneben mit seinem Jeep vor und hat ihn erschossen, ja, und hat dann versucht, die Europäische Union Richtung Russland zu verlassen. Der besagte Mann unter anderem aus der französischen Armee entlassen, weil er während eines Auslandseinsatzes lokale Frauen verprügelt haben soll. Ich weiß nicht, wie ich das korrekt formulieren kann. Entsprechend, ich finde es bezeichnend, dass er einfach nur aus dem Dienst entlassen wurde, aber gut, hat daraufhin eine Kleidungsmarke unter dem Motto Klamotten von Weißen für Weiße gegründet, da ist eigentlich auch schon alles gesagt. Schwierig genug, die Umstände sind schwierig genug, vor allem weil viele Spieler vor Ort ihn auch wirklich noch gut gekannt haben werden und der Trainerstab vor allem. Ist schon schwierig genug. Und dann kommt wieder diese ganze andere, Entschuldigung für den Ausflug, aber ist halt auch immer schwer, ne? Weil ich denke nicht, dass man diese Dinge verschweigen sollte, aber es ist natürlich irgendwie, es ist ja hier auch kein True Crime Podcast. Aber gut, Sport und Politik lassen sich ja immer nur sehr, sehr schwer trennen. Ne? Das ist ja irgendwie immer so diese Krux an der Sache, dass man ja gerne einen unpolitischen Sport hätte, aber Sport inhärent politisch ist. Das ist ja immer so dieses ganze Thema. Ne? Da kann man noch ganz andere Geschichten im Rugby-Bereich erzählen. Ich meine, jetzt kannst du auch überlegen, ist ein Verein wie Biarritz wie der Biarritz Olympique politisch? Ne? Als betont baskischer Verein. Ist das schon Politik? Ich weiß es nicht. Ist letzten Endes auch egal. Machen wir den Topf nicht weiter auf, als er ohnehin schon auf ist. Das große Thema ist natürlich Jean-Baptiste Aldiger. letzte Woche oder die Woche davor, ich bin mir nicht ganz sicher. Wir hatten schon drüber geredet, dass er zu Besuch war in Agen, unter anderem, um möglicherweise den Verein zu übernehmen, beziehungsweise, dass die Familie Gav den Verein übernehmen könnte und er dann entsprechend Sportdirektor wird. Aber in jedem Fall hat er dem Verein und dem Rathaus gegenüber mitgeteilt, dass er und die Familie Gav in den nächsten 4 Monaten nicht mehr vor Ort sein werden. Ist noch so ein bisschen die Frage, was dann passiert aktuell. Die Gerüchteküche brodelt natürlich, das aktuell überzeugendste ist, wie heißt mein Vornamen? Philippe Deré, glaube ich. Bin ich hundertprozentig sicher, irgendwas in der Richtung. Einer der führenden Namen bei Le Grand, eines der größten französischen Unternehmen, bauen Hochspannungsnetze unter anderem, generell aber auch Elektromärkte in Frankreich, knapp um die 100 Stück, aber eher so im baulichen Bereich, haben aber einen Jahresumsatz von einem dreistelligen Milliardenumsatz, also ist schon kein kleines Unternehmen, und sie wollten eigentlich letztes Jahr, wollte der gute Herr Deré schon einsteigen, aktuell auch involviert als Sponsor beim USA Limoges, wo auch der Firmensitz von Le Grand ist. USA ja bei den Herren in der 4. Liga, in der National 2, und bei den Frauen in der 2. Aber ja, da scheint aktuell so der größte, der Favorit für die Übernahme zu sein. Aber ja, es ist natürlich wirklich schwierig, wenn du als Verein nicht weißt, weil aktuell, ich meine, es steht ja alles im Raum. Ne? Also Stand jetzt könnte die Profiabteilung aufgelöst werden, weil es kann, weil die Amateursparte hält ja die Lizenz immer, nicht die ausgegliederte Profiabteilung. Und da die ja immer noch im Dauerclinch liegen, könnte da auch wie am Anfang der Saison die Lizenz wieder in Frage stellen. Es steht immer noch ein potenzieller Umzug im Raum, unwahrscheinlich wie er ist. Der Verkauf steht im Raum, die Insolvenz steht im Raum. Aktuell ist alles drunter und drüber. Und ja, dass du dich dann als Spieler nicht auf den Rugby konzentrieren kannst, ist klar. Was hat Matthew Clarkin, der Trainer, hat vor dem Spiel gesagt, dass er sich von seinem Präsidenten verraten fühlt. Also er habe eine Trahison wahrgenommen, also einen Verrat. Ja, wie gesagt, ist klar, dass du dich als Spieler nicht auf Rugby konzentrieren kannst. Aber naja, das ist wie immer die Situation. Meine Jean-Baptiste Aldiger, er war in Grenoble, was ich ja nachvollziehen kann. Der Verein sucht dringend nach Geldgebern. Er war wohl in Nizza, was ich fast logischer gefunden hätte. Aber auch über Nizza haben wir ja schon geredet. Agen. Und Agen klingt aktuell so, als wäre man zumindest auf einem in Anführungszeichen guten Pfad. Ich glaube, der Verein sollte sich noch dreimal überlegen, ob sie sich das antun wollen. Die Stadt sollte stark überlegen, ob sie das wirklich möchten. Ich verstehe den Reiz, aber ob man das wirklich möchte, sich so jemand ins eigene Haus holen, ich sag's mal so, als Herthaner hat man nicht unbedingt die beste Erfahrung mit derartigen Investoren gemacht. Aber das ist vielleicht auch schon wieder ein anderes Thema. Naja, wir werden in jedem Fall drüber reden, wenn es soweit ist. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns. Bis dahin, tschüss.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.